In Johannes 16, 33 sagt Jesus Folgendes zu uns. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder ein bisschen anders übersetzt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid zuversichtlich, habt Mut, ich habe die Welt besiegt. In diesen Kapiteln, in diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, da bereitet Jesus die Jünger vor. Er bereitet sie vor auf sein Weggehen. Und er bereitet sie auf schwierige Zeiten vor. Ich habe dann auch Parallelstellen gelesen. Ich habe die Abschiedsreden Jesu im Matthäusevangelium gelesen. Das ist nicht einfach zu verdauen, was er uns da ankündigt und worauf er uns da vorbereitet. Und er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Manche meinen, ein Christ braucht ja keine Angst zu haben. Oder manche gehen noch weiter und sagen, ein Christ, wenn er wirklich glaubt und wirklich vertraut, dann darf er gar keine Angst haben. Aber Jesus stellt es einfach als Tatsache fest. In der Welt habt ihr Angst. Und wenn man das Wort anschaut, Angst, das hat mit Enge zu tun. Bedrängnis, dass man eingeengt wird, dass man bedrängt und bedroht wird von Dingen, die uns wirklich Angst machen können. Diese Welt, von der Jesus da spricht, ist ein ungemütlicher Ort. Und er kann für viele oder ist für viele ein schrecklicher Ort. Und da gibt es gute Gründe, Angst zu haben. Ich könnte vieles aufzählen, was uns vielleicht bedrängt und eng macht, einschnürt und uns Angst macht. Alle möglichen Krisen und Krisensymptome. Und das, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben in Europa, im Westen, an Frieden, an Wohlstand, an Sicherheit, ist nicht der Normalzustand, wenn wir in die Geschichte schauen, und ist auch nicht der Normalzustand, wenn man in die Welt schaut, wenn man weltweit sich umschaut. Aber Jesus spricht in seinen Ankündigungen nicht nur oder gar nicht in erster Linie von solchen gesellschaftlichen und politischen Krisen oder vielleicht wirtschaftlichen, finanziellen Krisen. Da kommt es noch viel schlimmer, was er da beschreibt. Diese Endzeitrede hat er ja am Ölberg gehalten. Ich bin gerade vor kurzem erst aus Israel zurückgekommen und wir waren da oben am Ölberg und haben hinuntergeschaut auf Jerusalem, auf den Tempelberg. Jesus kündigt seinen Jüngern da an Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Und nicht mal nur das, er spricht dann auch davon, dass Christen abfallen. Er spricht davon, dass Christen sich gegenseitig verraten werden. Und er spricht davon, dass Christen von jedermann gehasst werden werden. Um seines Namens willen. Da habe ich ziemlich schlucken müssen und das ist mir nahegegangen, dass Jesus solche Dinge angekündigt hat. Und dass das dazugehört zur Vorbereitung der Jünger auf sein Weggehen. Er hat nichts beschönigt über diese Welt. Da gibt es schlimme, schlimme Zustände. Da braucht man auch nicht nur zu den verfolgten Christen schauen. Da brauchen wir nur an Menschenhandel und ähnliche Dinge und Missbrauch in Wien schauen. Da sind ja auch einige von uns beteiligt an diesen Projekten, an dieser Arbeit. Aber das kann nicht alles sein, dass diese Welt ein so schrecklicher und ungemütlicher Ort ist und wir Enge und Bedrängnis und Angst empfinden. Wesentlich ist auch, wie wir jetzt mit diesen Ängsten umgehen und wie wir sie verstehen, wie wir sie auch einordnen. Und da ist mir eines ganz wichtig geworden im Umgang damit, mit diesen angstmachenden Dingen. Ein Bild, das Jesus selber davon gebraucht. Jesus sagt, Angst ist ein Teil der Geburtswehen der neuen Welt. Angst ist Teil der Geburtswehen der neuen Welt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir in Kanada gelebt haben und es dann endgültig losging mit den Wehen von Claudia, wo Elisabeth dann geboren wurde. Das Fruchtwasser geplatzt, jetzt wirklich die Wehen losgegangen, da wussten wir, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Da müssen wir jetzt durch. Und natürlich war das auch angstmachend. Die erste Geburt und man weiß, das wird nicht einfach. Und trotzdem war es auch Vorfreude. Vorfreude auf das, was dann am Ende stehen wird, am Ende dieser Wehen. Am Ende der Schmerzen und des Leides. Am Ende steht eben die Freude. Am Ende steht das neue Leben. Und wir haben das auch gemeinsam dann durchgestanden. Ich habe natürlich nicht das Gleiche erlebt wie Claudia, aber ich war bei ihr. Und das können wir auch wissen. Und das sagt Jesus auch. Ich bin bei euch durch diese Geburtswehen der neuen Welt hindurch. In den Ängsten und in den Nöten. Da müssen wir nicht alleine durch. Wir müssen durch, aber wir müssen nicht alleine durch. Und dann habe ich mir gedacht, aber warum müssen denn diese Geburtswehen überhaupt sein? Warum muss all das Schreckliche sein, das wir erleben und durch das Menschen durch müssen? Und gerade wenn man die Christenverfolgung anschaut, die nimmt laufend zu. Die letzten Jahre war ständig, all die Jahre waren geprägt von zunehmender Verfolgung. Ob es die islamische Welt ist, ob es viele Länder Afrikas sind. Und ja, ob es auch in Europa ist, wenn wir an die Geschehnisse in Frankreich denken. Und an den Jacques Hamel, den französischen Priester, der in der Messe ermordet worden ist. Warum müssen diese Geburtswehen sein? Jesus spricht davon, dass diese Dinge erfüllt werden müssen, die angekündigt sind. Das und das muss geschehen, bevor das Ende kommt. Irgendwie ist es schwer zu verstehen, dieses Müssen, dieses göttliche Müssen, dass das zum Plan gehört, offenbar. Und ich kann da jetzt nicht alle Antworten mit Sicherheit nicht geben, aber Jesus sagt, es ist ein Kampf im Gange. Es ist ein Kampf im Gange zwischen den Leuten Gottes, zwischen Jesus und seinen Feinden und dem größten Feind, dem Widersacher, dem Satan. Und es wird ein letztes Aufbäumen des Bösen geben. Satan versucht die Feinde, seine Feinde, er versucht die Gemeinde Jesu zu vernichten. Diese Realität, die gefällt uns vielleicht nicht. Und wir sind so gestrickt und es ist nur natürlich und verständlich, dass wir lieber alles angenehm und gut haben möchten und positiv sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Dinge, die geschehen, ignorieren sollen, wegschauen. Ja, auch diese Hölle nicht ignorieren sollen, zu der Menschen die Welt gemacht haben, an vielen Orten. Und weiterhin machen. Mir ist das so deutlich geworden dort in Israel. Wenn man die verschiedenen Seiten hört, wenn man die Geschichte der Juden hört dort im Land, wenn man die Geschichte der Palästinenser hört, das sind unlösbare Konflikte und Spannungen. Wenn man auch sieht, wie benachteiligt Menschen sind hinter der Mauer in den Palästinensergebieten. Wenn man aber andererseits auch sieht, welches Elend da ist, durch die Bombardierungen, durch die Raketen, die ständig auch auf Israel fallen. Und der Hass, die Ablehnung. Irgendwo versteht man aufgrund der persönlichen Geschichten, die schrecklich sind, auch diese tiefe, tiefe Kluft. Und dann, wenn man schaut auf den Tempelberg, da stehen die großen Moscheen drauf. Die Juden, die dürfen halt da nur zur Klagemauer und dort beten. Und die Christen, die haben schon überall ihre Kirchen dort auch stehen. Aber man spürt und versteht etwas von dieser unglaublichen Spannung, diesen Konflikten dort. So unglaublich heiße Kartoffel, die ja die Politik auch gar nicht anzugreifen wagt. Der Status von Jerusalem, der politische und so weiter. Ein unglaubliches Knäuel von Konflikten. Alles dort zusammengeballt in der Stadt Gottes in Jerusalem. Scheinbar unlösbar. Zudem haben wir Menschen die Welt gemacht. Aber dann sagt Jesus eben am Ende, habt Zuversicht, bleibt nicht stehen in dieser Angst und bleibt auch nicht dabei stehen, jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen, auf diese schrecklichen Dinge, die da sind, auf diese scheinbar unlösbaren Konflikte, sondern habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Resigniert nicht. Seid Optimisten, im biblischen Sinn, seid Optimisten, weil Jesus den Sieg errungen hat. Und da ist mir wieder ein Bild sehr hilfreich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, ich habe es schon mal gebracht, aber ich finde es nach wie vor sehr, sehr gut und hilfreich. Wer weiß, was am 6. Juni 6.6.44 passiert ist? Weiß das jemand? Bitte? Nein, das Attentat, das war später, das war glaube ich dann im Juli. Aber am 6.6. war der D-Day, Decision Day, der Tag X, wo man sagt, dass im Grunde der Zweite Weltkrieg entschieden worden ist. Das war der Tag der Landung der Alliierten in der Normandie, wo die Westfront dann eröffnet worden ist und das Deutsche Reich Hitler in die Zange genommen worden ist. Im Osten die Russen und dann von Westen her jetzt die Alliierten von Frankreich her. Und es war im Grunde klar nach diesem Tag, der Krieg ist entschieden. Alles, was danach kommt, ist nur mehr ein Aufrollen, ein Zuendebringen, ein Abwickeln. Die Entscheidung ist gefallen. Mit diesem, Sieg, der dort errungen worden ist, mit der Landung der Alliierten dort in Frankreich. Und das sagt Jesus uns auch. Der entscheidende Sieg ist errungen. Die entscheidende Schlacht ist geschlagen. Und das, was jetzt kommt, ist nur noch ein Aufrollen und ein Abwickeln. Ein Zuendebringen des Sieges Jesu. Das ist aber auch nicht nur zukünftig. Dass wir jetzt darauf warten, wir müssen noch warten, dass Jesus den Sieg des Guten und der Gerechtigkeit zum Ende bringt. Das ist aber nicht alles. Und da möchte ich abschließend von einer Arbeit berichten, die wir dort auch gesehen haben und die mir unglaubliche Hoffnung gibt, auch für Jerusalem und für Israel. Das ist eine Arbeit, die nennt sich Musalacha. Musalacha heißt Versöhnung. Der Leiter dieser Arbeit heißt Salim Munayer. Er kommt aus einer führenden palästinensischen Familie. Und diese Arbeit setzt sich ein für Versöhnung und Verständnis und Frieden und Freundschaft zwischen Palästinensern und Juden. Speziell aber auch, weil es da doch leichter ist und auch leichter sein sollte, zwischen palästinensischen Christen und messianischen Juden. Es hat mich ein bisschen erschüttert, dort zu sehen, dass die häufig nichts miteinander zu tun haben. Die messianischen Juden, die an Jesus glauben, Jesus folgen, und die palästinensischen Christen. Zum Teil machen die das Gleiche nach wie die anderen dort in der Gesellschaft, sind für sich, haben völlig inkompatible Sichten von der Politik, von der Geschichte, von Jerusalem, vom Heiligen Land. Aber dort in dieser Arbeit bringen sie diese jungen Leute vor allem zusammen. Und die müssen, sie machen es ja freiwillig, aber sie sprechen miteinander. Sie hören mal an, was die anderen so empfinden und erleben und ihre persönliche Geschichte und vielleicht die Geschichte ihrer Eltern und ihrer Großeltern. Sie hören es mal an und sie lassen es mal stehen. Und sie versuchen mal den Schmerz und das Leid der anderen nachzuempfinden. Und sich sagen zu lassen. Aber dann bleiben sie nicht dabei stehen. Dann machen sie eine Sache, die entscheidend ist. Sie bleiben nicht dabei stehen, aufeinander zu hören, einander zuzuhören, sondern sie müssen dann was miteinander tun. Und das, was sie dann miteinander tun, ist, dass sie Kamele nehmen und sich immer zu zweit auf die Kamele setzen, immer ein Palästinenser und ein Jude. Und da reiten sie dann in die Wüste. Und das ist am Anfang ziemlich haarig und konfliktgeladen. Die mögen sich teilweise nicht und müssen da jetzt tagelang auf den Kamelen reiten und sind auch darauf aufeinander angewiesen, dass sie mal Platz tauschen und dass sie dann, wer tränkt jetzt das Kamel und wer schlagt da jetzt das Zelt ab. Die müssen sich da zusammenfinden und zusammenraufen und zusammen was machen und auch erfahren, dass sie sich aufeinander verlassen können. Und da entstehen Freundschaften. Und da entstehen Freundschaften, die diesen unglaublichen Konflikt und diese Spannung auch aushalten und wo man dann weiterkommen kann. Und das hat mir Mut gemacht, dass das möglich ist. Selbst dort, in diesem Brennpunkt der ganzen Konflikte in Israel, im Heiligen Land, in Jerusalem. Und was mir so deutlich geworden ist, ich kann jetzt theologisch überhaupt nicht darauf eingehen, auf diese ganzen Schwierigkeiten und Fragen, aber die einzige Lösung, die es dort gibt, das ist, dass genau das passiert, dass die Gemeinde Jesu Schranken überwindet, dass die Mauer, die Jesus niedergerissen hat, lest nur den Epheserbrief, Jesus hat die Schranken niedergerissen, hat die Mauer niedergerissen, dass das Volk Gottes dort das vorlebt und lebt. Da muss es beginnen, aber da kann es beginnen. Da ist mir so bewusst geworden, wie wir gebetet haben und runtergeschaut haben auf Jerusalem. Nur hier kann diese neue Welt Gottes beginnen und jetzt schon Raum greifen. Dieser Sieg Jesu jetzt schon sichtbar werden und Wirklichkeit werden im Leben des Volkes Gottes. Das wünsche ich mir sehr, dass das dort geschieht, dass dort die palästinensischen Christen und die jesusgläubigen Juden eine Gemeinde bilden. Ich glaube, wir können auch viel lernen hier bei uns, Mauern niederzureißen, Grenzen abzubauen, weil der Sieg schon errungen ist, weil Jesus uns die Zusage gibt, ja, das sind Geburtswehen, aber am Ende steht die Freude, am Ende steht die neue Welt Gottes, weil wir auch nicht alleine durchgehen müssen durch diese Geburtswehen und weil Jesus jetzt schon dort, wo Menschen sich ihm unterordnen, dort, wo Menschen ihm nachfolgen, dort, wo Menschen ihm vertrauen und sein Wirken erleben, weil dort jetzt auch schon die neue Welt sichtbar wird und Wirklichkeit wird. Lasst uns durchhalten auf diesem Weg. Durchhalten, durch diese Wehen hindurchgehen. Im Vertrauen auf Jesus und im Vertrauen darauf, dass am Ende die Freude und das neue Leben steht.